Ninive und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mir gekommen. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weit weg vom Herrn. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen, und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien ein jeder zu seinem Gott und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass sie leichter würde. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm: Was schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht verderben. Und dann sprach einer zu ihm anderen: Kommt, wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessen Willen es uns so übel geht. Und als sie losten, traf's Jona. Und da sprachen sie zu ihm: Sag uns, um wessen Willen es uns so übel geht. Was ist dein Gewerbe? Und wo kommst du her? Aus welchem Lande bist du? Und von welchem Volk bist du? Und er sprach zu ihnen: Ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm: Was hast du getan? Denn sie wussten, dass er vom Herrn floh, denn er hatte es ihnen gesagt. Da sprachen sie zu ihm: Was sollen wir denn mit dir tun, dass das Meer stille werde und von uns ablasse? Denn das Meer ging immer ungestümer. Und er sprach zu ihnen: Nehmt mich, werft mich ins Meer, so wird das Meer still werden und von euch ablassen. Denn ich weiß, dass um meinetwillen dieses große Ungewitter über euch gekommen ist. Doch die Leute ruderten, dass sie wieder ans Land kämen. Aber sie konnten nicht, denn das Meer ging immer ungestümer gegen sie an. Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen: Ach Herr, lass uns nicht verderben um des Lebens dieses Mannes willen und rechne uns nichts schuldiges Blut zu. Denn du, Herr, tust, wie es dir gefällt. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten. Und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches und sprach: Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben, alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgaben mich bis an die Kehle, die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter zu der Berge Gründe, der Erderiegel verschlossen sich hinter mir ewiglich. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr, mein Gott. Als meine Seele in mir verzagte, dachte ich an den Herrn, und meine Gebete kamen zu dir in deinem heiligen Tempel. Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Mein Gelübde will ich erfüllen. Hilfe ist bei dem Herrn. Und der Herr sprach zu dem Fisch, und der spuckte Jona aus ans Land.
Jona ist kein unbekannter Prophet. Jona ist ein berühmter Prophet, der schon mehrmals in der Bibel erwähnt wird. So auch im Buch der 2. Könige, Vers 24, 25.
Er stellte die Grenze Israels wieder her, vom Eingang von Hamat bis an das Meer der Ebene, nach dem Wort des Herrn, des Gottes Israels, das er geredet hatte durch seinen Knecht Jona, den Sohn Amittais, den Propheten, der von Gad Hefer war.
Hier wird Jona als Prophet beschrieben, der zur Zeit des Königs Rehoboams II. Im Nordreich Israels wirkte. Das ist etwa 800 Jahre vor Christus und noch gute 100 Jahre vor dem Exil. Rehoboam II. War ein König, der nicht nach Gottes Willen lebte, aber dennoch erlebte Israel unter seiner Herrschaft eine Zeit der territorialen Expansion, wie Jonas prophezeit und empfohlen hatte. Also selbst der König hat auf Jona gehört und danach gehandelt. Diese Situation damals ist ähnlich wie heute. Israel ist erstarkt und hat einige Ländereien von den Assyrern wieder zurückerobert. Deren Hauptstadt Nineveh ist im heutigen Irak. Jona, der Berater des Königs, das heißt, er gibt sich kämpferisch gegen seine Feinde, ist überzeugt von seinen Ideen, also sowas wie ein Patriot Israels. Und ein nationaler Stolz ist auch bei ihm zu finden. Er ist erfolgreich mit seinen Prophetien und sehr wahrscheinlich auch sehr angesehen am Hofe des Königs. Jetzt plötzlich sagt Gott zu ihm: Geh zu den Assyrern, zu euren Erzfeinden, in die Hauptstadt Nineveh und fordere sie zu Buße auf. Das wäre ja so ähnlich, wenn heute ein israelischer Berater des Präsidenten sagt: Ja, ich gehe jetzt in den Iran und missioniere da. Oder rufe die zu Buße auf. Jona denkt natürlich: Aber Gott, vernichte sie doch lieber. Gott will unseren größten Feind Israels Gnade anbieten. Jona, der Berater des Königs, ist dieser Auftrag nicht zu verstehen. Auch das Volk Israels bestimmt, für das Volk bestimmt nicht nachvollziehbar. Diese Erwähnung von Jona in den Königen gibt uns einen historischen Kontext, dass er ein bekannter Prophet war, bevor er zur berühmten Mission nach Nineveh aufbrach. Aber jetzt kommt es erstmal zur Flucht. So ein Mann Gottes flieht vor Gott. Folgte er Gott nach, nur solange es ihm gut ging? Er flieht in die entgegengesetzte Richtung, nach Tarsis. Vermutlich in dem heutigen Spanien. Auf jeden Fall mit dem Schiff übers Mittelmeer. Er haut einfach ab. Gott hatte ihm viel Erfolg gegeben. Ich kann mir gut vorstellen, dass er seinem Ego sehr gut ging. Aber jetzt sollte er die Menschen, menschlich gesehen, eine wenig versprechende Sache in Angriff nehmen, die wenig Erfolg versprach. Das kratzte bestimmt jetzt schon an seinem Ego. Ich finde es interessant, dass er nicht einfach zu Hause bleibt, sondern sich auf den Weg macht. Im Bauche des Fisches angekommen, hatte Jona dann genug Zeit, darüber nachzudenken, warum er vor Gott wegläuft und was Gottes Gnade ist. Folgendes ist seine Einsicht.
Aus der Elberfelder: Die, die nichtige Götzen verehren, verlassen ihre Gnade. Und aus der Hoffnung für alle: Wer sein Heil bei anderen Göttern sucht, die ja doch nicht helfen können, verspielt die Gnade, die er bei dir finden kann.
Von welchen Göttern redet Jona hier? Übt er schon etwa die Predigt für Ninive? Wohl kaum. Er tut Buße. Eine Buße hat normalerweise mit Selbsterkenntnis, Reue und Umkehr zu tun. Da spricht Jona von seinen eigenen Götzen. Also all sowas, was Gott Konkurrenz macht. Hier sehen wir, worauf Jona sich nun wirklich verlassen hat. Nicht auf Gott, sondern auf seine eigenen Götzen, wie Patriotismus, Erfolg, Ansehen, Stolz und so weiter. Alles gute Sachen, die leider zu viel an Bedeutung haben. Oder mittlerweile zu viel Bedeutung bekommen haben, die ihn motivieren und beeinflussen. Jona erklärt in seinem Gebet, dass er mit seinem Götzendienst gescheitert ist. Was für eine Einsicht. Jona hat Buße getan und verspricht nun im Vers 10, den Herrn zu dienen, und zwar mit Dank. Ja, aber ich will aber mit Dank dir Opfer bringen. Meine Gelübde will ich erfüllen. Jetzt ist doch endlich alles gut, oder?
Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona: Mache dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging hin nach Ninive wie der Herr gesagt hatte. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tagesreisen groß. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und 1 Tagesreise weit gekommen war, predigte er und sprach: Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und riefen ein Fasten aus und zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an. Und als das vor dem König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte sein Purpur ab und hüllte sich in Sack und setzte sich in die Asche und ließ ausrufen und sagen in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen: Es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe etwas zu sich nehmen, und man soll nicht weiden noch Wasser trinken lassen. Und sie sollen sich in den Sack hüllen, Mensch und Vieh, und heftig zu Gott rufen. Und ein jeder kehre um von seinen bösen Wege und vom Frevel seiner Hände. Wer weiß, ob Gott nicht umkehrt und es ihn reut und er es sich abwendet von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Und als Gott ihr tun sah, wie sie umkehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat es nicht.
Hier könnte ein gutes Ende der Geschichte sein. Und Jona, glücklich durch seinen Erfolg, kehrte freudestrahlend zurück zum Königshof, und alle lobten Gott. Jona selbst hat Buße getan, den Nineviten, 120.000 Leute ungefähr, haben Buße getan. Jetzt ist doch eigentlich alles supi. Also alle haben sich bekehrt und es ist jetzt ein Happy End. Wer die Geschichte aber kennt, weiß, dass es jetzt eine unglaubliche Wendung annimmt. Es passiert das, wenn man etwas tut, womit dein Herz nicht einverstanden ist.
Das aber verdross Jona sehr und er war zornig und betete zum Herrn und sprach: Ach Herr, das ist ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war. Deshalb wollte ich ja nach Tarsis fliehen, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Aber der Herr sprach: Meinst du, dass du mit Recht zürnst? Und Jona ging zur Stadt hinaus und ließ sich östlich der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte. Darunter setzte er sich in den Schatten, bis er sehe, was der Stadt widerfahren würde.
Jetzt ging es so Jona richtig schlecht, so dass er sogar sterben will. Warum ging es Jona schlecht? War Gott daran schuld? Oder weil er immer noch seinen alten Göttern, seine alten Ideen, seine alten Begierden und Wünsche bediente und auslebte? All das trotz der Buße, die er im Bauche des Fisches getan hat? Jona steht sich selbst im Weg, sein verhärtetes Herz. Verse 2 und 3. Ich wusste doch, dass du gnädig bist. Jetzt zeigt Jona sein wahres Gesicht. Gott, du hast ihn tatsächlich vergeben. Unfassbar. Ich fasse es einfach nicht. Deren Buße ist doch bestimmt nicht echt. Ich warte hier noch die besagten 40 Tage ab, ob du sie doch nicht alle umbringst. Wir Christen fragen uns nun, hat Jona wirklich Buße getan? Ja, packen wir uns doch mal an die eigene Nase. Was würde Jona tun, wenn er hier uns sehen würde? Würde er nicht ein Zelt vor der Gemeinde aufschlagen und 40 Tage abwarten? Jonas Reaktion ist: Gott, ich kündige. Du kannst ruhig mein Leben von mir nehmen, ich brauche es nicht mehr. Jetzt zeigt sich Jonas Götze unverhohlen. Er offenbart seine Abscheu vor diesem Volk, dieser Nation. Jona hasste das assyrische Volk abgrundtief. In Stresssituationen offenbart sich nun, was in meinem Herzen vor sich hingeht. Als er erfährt, dass Gott vergeben hat, wird Jona sogar zornig. Betet aber trotzdem zu Gott und glaubt doch nicht, dass Gott wirklich vergibt, sondern baut sich eine Hütte, um abzuwarten, was nun mit Ninive passiert. Das ist wirklich erstaunlich. was Jona von sich gibt. Aber was ist passiert hier eigentlich? Hat er den Verstand verloren? Wird er von Gefühlen gesteuert? Wer wünscht sich dann schon selbst den Tod? Doch nicht der, der sein Leben wirklich für sinnlos hält? Für mich persönlich sieht das nicht nach einem inneren Kampf aus, sondern nach einem Ergebnis. Ein Ergebnis des bisherigen Lebens. Hatte er nicht im Bauch des Fisches angefangen, die Gnade Gottes zu verstehen, blieb ihm seine Erkenntnis weitgehend auf der intellektuellen Ebene beschränkt? Ist es, wie Jakobus im ersten Kapitel in seinem Brief sagt, der Glaube, der sich am eigenen Leben nicht auswirkt, ist ein toter Glaube? Ein Glaube, der ohne Folgen bleibt? Und nochmal fragen wir uns, ob Jona wirklich Buße getan hat. Ich will die Frage jetzt endlich beantworten. Ja, auf jeden Fall hat er Buße getan. Aber eine Buße, die vorerst mal ohne Folgen bleibt. Eine Buße, die eine Abkehr, den Absprung von der Sünde nicht schafft. Aber mit Jona ist Gott trotzdem gnädig. Mit Jona ist Gott noch nicht fertig. In dieser Geschichte unternimmt Gott noch einen Versuch.
Gott der Herr aber ließ einen Rizinus wachsen. Der wuchs über Jona, dass er Schatten gab seinem Haupt und ihn errettete von seinem Übel. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus. Aber am Morgen, als die Morgenröte anbrach, ließ Gott einen Wurm kommen. Der stach den Rizinus, dass er verdorrte. Als aber die Sonne aufgegangen war, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen. Und die Sonne stach Jona auf den Kopf, dass er matt wurde. Da wünschte er sich den Tod und sprach, ich möchte lieber tot sein als leben. Da sprach Gott zu Jona, meinst du, dass du mit Recht zürnst um den Rizinus willen? Und er sprach, mit Recht zürne ich bis an den Tod. Und der Herr sprach, dich jammert der Rizinus, um den du dich nicht gekümmert hast, hast ihn auch nicht aufgezogen, der in einer Nacht ward und in einer Nacht verdarb. Und mich sollte nicht jammern Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere?
Jetzt geht bei Jona gar nichts mehr. Aber Gott will diesen Jona was klar machen. Er schenkt ihm ein Luxusgut, eine schattenspendende Pflanze, und nimmt sie kurz danach wieder weg. Gott will Jona nicht ärgern. Gott gibt ihm eine Lernsituation, wo seine Götzen, Erfolg, Nationalismus, Selbstgerechtigkeit, Stolz nicht mehr eingreifen können. Die sind jetzt alle raus. Der Mensch reagiert mit Wut und Verzweiflung. Jona verliert wieder den Lebensmut und ist am Ende. Ich will nochmal Jonas Gebet hören.
Die, die nichtige Götzen verehren, verlassen ihre Gnade.
Ja, hier reflektiert Jona, was falsche Verehrungen sind. Das Nichtige bezieht sich auf Götzen oder falsche Götter, die keine wahre Macht oder keine Substanz haben, die nichts sind. Jona erkennt, dass diejenigen, die sich auf solche Nichtigkeiten verlassen, Gefahr laufen, sogar die Gnade Gottes zu verlassen. Dieses Buch gibt uns Einblick, was Jona so denkt, so als ob er das selber geschrieben hat. Man kann es förmlich nachvollziehen, dass Jona sich durch die Buße noch nicht wirklich verändert hat. Seine Prioritäten sind immer noch andere als Gottes. Die Geschichte endet erstaunlich abrupt, so dass Fragen im Raum offen bleiben. Was ist jetzt mit Jona? Wenn dieses Buch tatsächlich Jona selber geschrieben haben sollte, dann Hut ab. Mit diesen blamablen Geschichten über sich selbst hat er wohl seinen Stolz überwunden und reicht nun die Frage an uns weiter. Unsere Kanzel ist hier für praktische Sachen nicht ganz so praktisch. Hier ist ein Instrument, um Gleichgewicht zu finden. Eine Waage. So. Rechts sind hier das Gotteswort, die Buße. Und hier ist unser Herz. Wer weiß, was da drin ist. Ja, da befindet sich noch nicht im Gleichgewicht. Ich glaube, da fehlt noch was. Mal gucken, wir probieren es mal mit Lobpreis. Ah. Ja. Danke. Versuchen wir ein gewisses Gleichgewicht in unserem Herzen zu finden, eine Balance. Unternehmen wir ständig einen Balanceakt zwischen unseren Vorstellungen, Überzeugungen und gleichzeitig nach Gottes Vorstellungen zu leben? Gibt es in deinem Leben auch etwas, was sehr viel Platz in deinem Herzen eingenommen hat, was Gott Konkurrenz macht? Zum Beispiel sowas, aber sowas. Ja, ist alles so unsichtbar in unserem Herzen. Ja, was Gott Konkurrenz macht. Wir versuchen immer Gleichgewicht zu finden. Als Folge kommen wir an einen gewissen Punkt, wo es nicht mehr weitergeht, so wie Jona. Dann müssen wir, so wie Jona, erkennen, dass meine tiefsten Überzeugungen und in meinem Herzen im Grunde genommen nichts anderes sind, als um mich selbst zu drehen, um meine eigenen Werte, um mein eigenes Herz und um all das, was mir wichtig und lieb geworden ist. Wenn all das, worauf du dich schon immer verlassen hast, all das, was du für richtig hältst, all das, was bei dir immer zählt, plötzlich nicht mehr helfen kann, dann bist du am Boden angekommen. Dann bist du verzweifelt, hilflos, vielleicht zornig. Dann bist du mit deinem Ego am Ende. Ich merke, dass dieses Buch uns näher ist, als wir denken. Näher, als uns lieb wäre. Kapitel 4 ist auch unsere Situation. Warst du schon mal zornig oder mutlos oder verzweifelt, weil dir das Liebgewonnene weggenommen wurde? Diese Rizinuspflanze, diese schattenspendende Pflanze, die eigentlich notwendig ist, das ist der Moment, wo der Götze Protest anmeldet. Haben wir vielleicht noch ein paar Götzen im Gepäck, die unser Leben noch mitbestimmen wollen? Soll ich diesen Balanceakt zwischen meinen Götzen und Gott einfach optimieren? So lange dran tun, bis es ganz passt. Die kann man ja nicht einfach rausschmeißen. Wie kann ich sie entwerten? Hast du schon mal überlegt, warum du, ähnlich wie Jona, im Glauben nicht weiterkommst, trotz Bußgebet? Die Antwort gibt uns Jona selbst, wieder in seinem Bußgebet. Kapitel 2, Vers 8, aus dem Bauche des Fisches.
Als ich schon alle Hoffnung aufgegeben hatte, dachte ich an dich, und mein Gebet drang zu dir in deinen heiligen Tempel. Wer sein Heil bei anderen Göttern sucht, die ja doch nicht helfen können, verspielt die Gnade, die er bei dir finden kann. Ich aber will dir Danklieder singen und dir meine Opfer darbringen. Was ich dir versprochen habe, das will ich erfüllen. Ja, der Herr allein kann retten.
Im Vers 8 passiert Buße. Danach taumelt man so zwischen Vers 9 und 10 hin und her. Und kommt immer wieder zu der Entscheidung, ja, nicht ich samt meinen Göttern, sondern der Herr alleine kann retten. Er ist der wahre Retter. Dieser Prozess dauert, wie Micha schon vorgelesen hat, aus dem ersten, die erste These von Luther. Die Leben lang, die Buße dauert Leben lang. Lebenlange Buße. Er ist der wahre Retter. Diese Erkenntnis machen wir immer wieder im Leben. Wir sind noch nicht fertig. Wer Gott folgen will, der verleugne sich selbst. Das heißt, endlich aufhören, für sein Ego zu leben, in Selbstmitleid zu verfallen, sich selbst genauso wichtig halten wie Gott, ein Gleichgewicht zwischen Gottes und eigene Vorstellungen herzustellen. Aber Gott stört uns liebevoll dabei. Er lässt uns unser Vorhaben nicht klappen. Und wir ärgern uns und sind verzweifelt, wollen vielleicht sogar unser Leben beenden, wissen nicht in noch aus. Ja, unser eigener Balanceakt entfernt uns von seiner Gnade. Und wir können sie sogar verspielen. Warum? Weil dieser Balanceakt einfach Götzendienst ist. Deshalb müssen wir so oft diese Buße tun, bis unser Herz sich verändert. Diese Veränderung braucht Zeit. Ich meine nicht Zeit, womit man Tage, Monate und Jahre misst, sondern eine Zeit mit Gott. Bei Gott wird die Zeit anders gemessen, als wir gewohnt sind. In Anbetungszeiten, in Begegnungen mit ihm, Begegnungen mit seinen Nächsten, Begegnungen mit Jesus Christus und in Zeiten, wo wir sein Wort studieren. Das sind Zeiten, die uns verändern. Ich sage mal so, als Beispiel, Manfred ist 50 Gebete alt. Schlagartig wird mir bewusst, wie viel der Lobpreis und Gebet wert ist. In diesen Begegnungen verändert Jesus Christus mein Herz. In dieser Zeit entwertet er auch meine Götter, Idole, Begierden und all das, was mich von ihm fernhält und hindert, zu ihnen durchzukommen. Wir kennen den Marktplatz in Borken. Und eigentlich war die Kirche mal auf dem Marktplatz, mittlerweile ja zugebaut. Wollte damit klar machen, dass wir oft zu Gott nicht durchkommen, weil alles davor zugebaut ist. Die Borkener kennen ja die Diskussion, dass dieses Haus eigentlich abgerissen werden sollte, aber noch haben sie sich nicht getraut. Und somit ist Gott verbaut. Also in unserem Text jetzt nicht die Kirche mit gemeint. So. Ich fasse zusammen. Jona glaubt zwar an Gott, läuft aber von Gott weg. Dann tut er Buße und macht äußerlich gesehen, was Gottes Wille ist. Innerlich aber regiert sein eigenes Herz, seine eigene Meinung, seine eigene Götzen, seine eigene Gerechtigkeit. Sehen wir nicht starke Parallelen zu unserem eigenen Leben? Wir sind ja bekehrt, getauft, tun äußerlich, was Gott gefällt. Aber wo ist unser Herz? Das Herz, das keiner sieht. Regieren da auch Begierden, Leidenschaften und Götzen? Wie bekommen wir unser Herz auf Kurs? Was verändert unser Herz? Wie komme ich zu dem Leben, das Gott mir zugedacht hat? Veränderung braucht Zeit, Zeit mit Gott. In dieser Zeit können wir durch Buße all die unnötigen Sachen zu ihm bringen. In dieser Zeit können wir all unsere Götter zu ihm bringen. Beauty. Okay, wer weiß, was da sonst noch alles drin ist. Heute beim Abendmahl wollen wir Gott alleine anbeten, ihm alleine die Ehre geben. Es geht hier auch um mehr Zeit mit Jesus Christus zu verbringen, aber auch, dass alles andere für diesen Moment zweitrangig wird. Nur Jesus ist das Wichtigste. Somit wird alles andere nach und nach weichen. Es wird einfach nach und nach entwertet. Meine Lieben, lasst uns Zeit mit Jesus Christus verbringen, an ihn denken und an ihn anbeten, ihn in den Mittelpunkt stellen. Im Abendmahl, das gleich angeboten wird, erinnern wir uns an Jesu Tod, an seinen Tod für uns, an seine Vergebung. Wenn du diese Vergebung für sich in Anspruch nimmst, dann bist du Gottes Kind. Ja, das bezeugst du im Abendmahl. Wir als seine Kinder beten ihn immer wieder an. Wir zeigen den sichtbaren und unsichtbaren Welt, ich gehöre zu Jesus Christus. Ich zeige auch meinem Herzen, das vielen weltlichen Dingen anhängt. Ich aber, mein liebes Herz, ich gehöre zu Jesus, zu meinem himmlischen Vater. Den bete ich an. Nimmt bewusst daran teil, an dem Abendmahl. Jesus bewusst anbeten, das bringt uns im Glauben nach vorne. Nach vorne heißt, dass mein Herz Jesus näher kommt in seine Gemeinschaft. Alles andere kann ich Jesu, in Jesu Hände abgeben, loslassen und abgeben. Alles.